Guten Abend. Aus dem 18. Brumaire. Bürgerliche Revolutionen wie die des 18. Jahrhunderts stürmen rascher von Erfolg zu Erfolg. Ihre dramatischen Effekte überbieten sich. Menschen und Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefasst. Die Ekstase ist der Geist jedes Tages. Aber sie sind kurzlebig. Bald haben sie ihren Höhepunkt erreicht und ein langer Katzenjammer erfasst die Gesellschaft, ehe sie die Resultate ihrer Drang- und Sturmperiode nüchtern sich aneignen lernt. Setzt euch, ihr habt den ersten Satz verpasst. Also die Resultate ihrer Drang- und Sturmperiode nüchtern sich aneignen lernt. Proletarische Revolutionen dagegen, wie die des 19. Jahrhunderts, kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich vorwährend in ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von Neuem anzufangen, verhöhnen grausam gründlich die Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen, damit er neue Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder aufrichte, schrecken stets von Neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht und die Verhältnisse selbst rufen, hier ist die Rose, hier tanze.
Ja, hallo, schönen guten Jetzt. Abend. Warten wir erst mal, bis Sie
ja.
Ja, mit der Einleitung.
Okay. Ihr habt das Schönste verpasst, aber es, ich erkläre dann nochmal, was es mit damit auf sich hat. Ja.
Da müssen wir noch kurz sehen. Sind da noch andere Leute draußen, die eben gefragt haben, wo das ist? Oder auch vielleicht nochmal kurz was sagen müssen?
Nee, jetzt lass mal, jetzt machen wir weiterkommen. Okay. Wir müssen. Gut. Ganz so muss das ja auch machen.
Ja, dann hallo, schönen guten Abend. Willkommen zum 7. Trendgespräch im Programm der neuen antikapitalistischen Organisationsdebatte. Die könnt ihr auch nachgucken unter www.nao-prozess.de. Es wird heute einen Vortrag, ein Inputreferat von Michael Klockmann geben. Thema ist Männer und Emanzipation, die politische Reaktion linker Männer auf die neue Frauenbewegung. So, er wird sich auf das Wesentliche konzentrieren, indem er neue Thesen in den Raum stellt und wird jetzt nicht unbedingt so einen großen, langen historischen Abriss geben. Und im Anschluss an diese Thesenaufstellung, die natürlich ein bisschen unterlegen wird, mit entsprechenden historischen Elementen und Textauszügen, kurzen Zitaten, können wir uns zusammen an das freie Gespräch machen. Das werde ich dann nochmal anmoderieren. So. Michael, du hast das Wort.
Ja, guten Abend von mir aus. Schön, dass ihr so zahllos gekommen seid, jetzt ja doch. Günter Rohleder ist ein alter Freund von mir und ich habe ihn gebeten, nur meinen Vortrag aufzuzeichnen und das Gerät dann abzustellen. Ich hätte das sehr gerne vor allem mit Karl-Heinz Schubert zusammen gemacht, mit dem ich auch diese Reihe mache. Ich habe hier schon einige Male moderiert. Aber der ist erfreulich durch Urlaub verhindert und so kann ich ihm dann zumindest den Vortrag dann mal zuschicken. Marc, du hast es ja angedeutet, ich habe ein bisschen meinen Plan verändert. Ich werde nicht genau liefern, was ich in der Einladung versprochen habe. Ich wollte mich im Grunde ein bisschen dahinter verbarrikadieren. So, ich hätte euch jetzt eine Stunde lang irgendwie so aus diesen Büchern zitieren können, von Valerie Solanas, von Volker Ellis Pilgrim, von Teweleit. Also ich würde nur die wichtigsten 5, 6 Leute nennen, aber damit wäre ich schon eine halbe Stunde beschäftigt. Ich will ein Problem aufgreifen, was bei der Veranstaltung im Tristessa am 3. Oktober beschrieben worden ist, und würde gerne die Veranstaltung nutzen, um dieses durchaus organisationspraktische Problem anfangen zu lösen. Bei dieser Veranstaltung, das war diese Nachbereitungsveranstaltung, wie weiter nach den Slutwalks. Da war ich leider verhindert. Im Nachhinein fand ich das ziemlich schade, weil da war, jetzt muss ich in meine Unterlagen gehen. Da war die Barbara Suhr-Bartsch zugegen und die hätte ich gerne gehört, weil die hat allerdings schon 2007 und bezogen auf die damals PDS-WASG-Zusammenlegung, hat die eine Kritik geübt. Sie schreibt nämlich, der existenziell linke Kanon aus avantgardistisch-ideologischen Selbstbefriedigungen, dialektischen Haarspaltereien, gegenseitigen Verhackstückungen, wo ist der mit dem Messerchen? Ach, da hinten. Verhackstückung in inneren Zirkeln und unemanzipierte Zögerlichkeiten in der Öffentlichkeit, Sieg hört, ist antiquiert. Er erweist sich in der aktuellen Situation als genauso wenig weiterführend wie die Anbiederung an die bestehenden Verhältnisse in parlamentarischen Vertretungen oder gar Regierungsbeteiligung, die linke Politik zur dekadenten Selbstauflösung verdammen. Ich finde für unseren Zusammenhang hier wichtig, dass sie als eine Charakteristik linker Politik die unemanzipierte Zögerlichkeit in der Öffentlichkeit. Das war der eine für mich hier spannende Punkt. Und das andere war natürlich dieses sich gegenseitig verhackstücken in der linken Szene. Das sind die beiden Punkte, die ich mir auf der inhaltlichen Seite und das mit den Zögerlichkeiten auf der mentalen Seite vornehmen wollte. So, zu dieser Veranstaltung gab es tatsächlich mal eine Beschreibung, was da so passiert ist. Und da gab es einen kurzen Abschnitt über die Rolle profeministischer Männer auf dieser Veranstaltung. Und das ist sozusagen mein Punkt, wo ich jetzt, wo ich dran weiterarbeiten will. An den Problemen, die in diesem Bericht da aufgeworfen werden.
Ich lese mal ganz kurz diesen letzten Abschnitt vor. Der stammt aus Blog Arschhoch vom Blogspot.de. Das ist auch ein Blog, der zu diesem NRO-Prozess aktuell gemacht wird. Das könnt ihr auch nachlesen, könnt ihr nachher mal nach den Links gucken. So. Also, Text ist die Rolle profeministischer Männer. Es nahmen ca. 30 Männer an der Veranstaltung als Zuhörer teil. Es gab allerdings keinen einzigen Redebeitrag eines Mannes. Nach der Veranstaltung gab es noch eine Diskussion über die Gründe. War diese Zurückhaltung, die ja in diesem Fall auch sehr positiv war, ein bewusstes Zurücknehmen und die Bereitschaft des Zuhörens? Das dürfte ein wesentlicher Grund gewesen sein. Vielleicht fürchteten sie aber auch Kritik von Frauen, Lesben an etwaigen Männerbeiträgen. Da könnte reflektiert werden, dass in der Regel sonst Frauen in dieser Minderheitenposition sind. So positiv bei dieser Veranstaltung war, dass Männer, Frauen, Lesben den Raum zum Diskutieren ließen, so wichtig ist allerdings auch, dass sie sich auch selber positionieren im Sinne einer profeministischen Politik. Damit wird deutlich, dass die Frage des Kampfes gegen das Patriarchat, wie der Kampf gegen Kapitalismus und Rassismus, eine Frage der gesellschaftlichen Positionierung ist. Auch Männer können sich profeministisch betätigen und gegen das Patriarchat kämpfen. Für sie bedeutet das aber eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Patriarchat als für Frauen und Transgender. Denn Männer sind im Patriarchat auf unterschiedliche Weise Profiteure. Wenn es eine neue feministische Organisierung im Sinne der Organisatorinnen geben sollte, wäre auch die Formierung einer profeministischen Linie von Männern sinnvoll. Das würde bedeuten, dass sich auch Männer in solchen Debatten zu Wort melden.
Das hat einen Moment Zeit mit dem Thesenpapier. Ich will an der Stelle kurz, mein Beitrag, den ich da leisten kann jetzt, geht es eigentlich hauptsächlich darum, ich will ein bisschen hier mal durchgehen, was ich, und sage ich gleich nochmal was zu meinen politischen Erfahrungen, was mir dabei aufgefallen ist. Und da muss ich dann vielleicht mich dann auch noch kurz, was das angeht, vorstellen. Und da kann ich dann auch schon mal einen kleinen ersten Rundgang durch diese Geschichte machen. Weil, um das als erstes zu sagen, ich bin, 1986 im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zum IWF gab es heftige inhaltliche Diskussionen zwischen Männern und Frauen. Das war die Zeit, als diese Hausarbeitsdebatte aufkam. Und jedenfalls hier in Berlin, ich bin seit 1979 in Berlin, war diese inhaltliche Debatte noch von viel schärferen persönlichen Auseinandersetzungen zwischen Frauen und Männern in der autonomen Szene hier in Berlin gekennzeichnet. Von ziemlichen Spannungen, von ziemlichen Spaltungen. Wobei, ich würde nicht sagen Spaltungen, weil ich habe an so einer produktiven Spaltung mitgewirkt. Ich glaube 1986, wir haben im Lateinamerika-Zentrum das Zentralamerika-Komitee und noch zwei andere so länderbezogene Komitees aufgelöst in das LATS-Frauenplenum wie hieß dann unsere erste Männergruppe, 1986. Das ist von vielen Leuten in diesem Lateinamerika-Zusammenhang als Diversion, als Verrat an unserem Zentralamerika-Solli-Projekt verhandelt worden, war aber an der Stelle für mich genau das Richtige. Das heißt, quetschen Sie sich da noch irgendwo. Nutze ich die Pause kurz und.
Noch nicht viel verpasst, wir sind noch bei der Einheit.
Yeah. Mein Einstieg, also das da, wo ich auch aus eigener Erfahrung jetzt hier unterstützen kann, geht mit 1986 los, oder ein bisschen früher gab es auch schon so kleine Ansätze zur Männerorganisierung hier in Berlin, aber das war noch ziemlich punktuell. Was ich machen will, dass ich diese politischen Erfahrungen reaktiviere, um einen heutigen Organisationsprozess zu unterstützen und zu sagen, hier können wir auf Erfahrungen zurückgreifen, weil eine Selbstkritik von damals, würde ich sagen, wir waren damals ziemlich borniert. Wir haben uns geweigert, Volker Ellis Pilgrim auch nur irgendwie uns mal so ein Buch zu besorgen. Volker Ellis Pilgrim hat in den 70er Jahren erst ein Buch geschrieben, Der Untergang des Mannes, was eine wirklich ernsthafte Antwort war auf Valerie Solanas Manifest zur Vernichtung der Männer. Wenn ihr mal ein richtiges Dokument des Klassenhasses lesen wollt, kann ich das empfehlen. Sie wird heute sehr gerne herangezogen, um antifeministische so einen Rand aufzuziehen. weil sie tatsächlich gesagt hat, die Männer müssen vernichtet werden irgendwie, so bis auf so einen Rest irgendwie Samenspender oder so müssen die alle weg, das hat mit denen irgendwie keinen Sinn und so weiter. Und da kann man sich also relativ schnell, kann man da so reingucken und sagen, nö, das ist mir jetzt, das ist ja hier, das geht ja gar nicht. Und die Empfehlung geht eben dahin, sich das mal, weil sich das, sich solchen, so ein Dokument anzugucken, weil sie, wie ich erst, nicht 1986, sondern im Grunde erst gegen 2000 nochmal, als ich da reingeguckt habe, nochmal festgestellt habe, wie gut diese Frau Männer verstanden hatte, wie sie ticken und was für eine, was für Elemente oder von Elemente von innerer Leere da ist. So, zurück, Borniertheit. Also das war der Punkt, zu meinen, man hat die Löffel, die Weisheit mit Löffeln gefressen und braucht sich nicht auf Zurückliegendes zu beziehen und gucken, was ist schon mal erarbeitet worden, was ist schon mal diskutiert worden, welche Konflikte sind schon mal ausgestanden worden und so weiter. So, ich merke, ich muss ein bisschen Tempo machen. Autonome Männergruppen im politischen Sektor in den 80er Jahren bis 1992. Eine Sache, mit der wir ziemlich gekämpft haben und die betrifft jetzt schon diese Hemmung von uns Männern, über Fragen des Patriarchats zu sprechen. Ich sage mal, in kleinen Kreisen und so weiter geht das ja vielleicht noch, aber auch noch in der Öffentlichkeit. Es kommt natürlich wenn man sich sozusagen auf den Weg gemacht hat und sich ernsthaft irgendwie, was weiß ich, mit feministischen Kritiken, Vorwürfen und so weiter auseinandergesetzt hat, dann kommt natürlich ganz schnell kommt so eine innere Zensur und sagt, wer bist du eigentlich, was maßt du dir eigentlich an, hier dich hinzustellen und sagen, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, du bist jetzt ja wohl irgendwie der gewaschene antipatriarchale Mann und so weiter und so weiter. Ich fehle dir gerade an der Stelle so ein klein bisschen den Faden. Es geht, das ist eine dieser Paradoxien, mit denen man zu tun kriegt. Ich will ja auf diese Hemmung kommen, von Männern über das Geschlechterverhältnis zu sprechen. So, und ja, vielleicht muss ich dann doch genau den Dreh kriegen und einsteigen in die Urszene, ne? Ja, genau, das ist Ich mache einen kleinen Break, weil ich merke, dass ich verliere so ein bisschen den Track, weil ich situationsbezogen irgendwie switchen wollte, wie ich den Vortrag gestalte, und dann muss ich ein bisschen gucken. Ich komme zu dem auch in der Ankündigung. Habe ich das ja beschrieben, wie eigentlich hierzulande die erste Auseinandersetzung oder der erste, wo es den ersten Clash gab, wo sich damals im SDS die bekannte antiautoritäre Revolte 1967, 1968 entwickelte. Und und da war es dann so, dass ein auch heute wieder, interessanterweise auch heute wieder intensiv diskutiertes Problem auftrat für die Frauen im SDS, nämlich dass sie bei so Veranstaltungen abends hier nicht wussten, wohin mit, wo, sie mussten sich um die Kinder kümmern und sie konnten oft nicht zu den Veranstaltungen gehen. Und aus diesem Problem heraus ist, ist damals der Aktionsrat zur Befreiung der Frau gegründet worden. Also es war das Problem, was war das Care-Problem? Es war, dass das da ganz an der Wiege gestanden hat, der deutschen politischen Feminismus. Und es kam dann eben, und das ist der für unsere politische Landschaft der Linken eben, oder für unser Thema heute auch sozusagen der Urmoment, so dass dieser Punkt, an dem es geknackt ist und von dem ich auch meine, dass genau das, was da begann, eben sich bis zu den 30 da in Dresdessa. Wobei, ich war ja nicht dabei. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ging es tatsächlich, war das tatsächlich Zuhören. Vielleicht war das nicht diese unterschiedlich begründeten Schweigen. Im Effekt jedenfalls Schweigen. Ich lese jetzt nochmal vor, trage euch nochmal vor, wie dann diese Auseinandersetzung zwischen den SDS-Köpfen, sage ich mal, Rudi Dutschke und Kral, wie sich das zugetragen hat, beziehungsweise was die Helke Sander, die hat dann ein Referat gehalten, was sie da gesagt hat überhaupt. Weil das ist in verschiedener Hinsicht interessant. Helke Sander. Die Hilflosigkeit und Arroganz, mit der wir hier auftreten müssen, macht keinen besonderen Spaß. Hilflos sind wir deshalb, weil wir von progressiven Männern eigentlich erwarten, dass sie die Brisanz unseres Konfliktes einsehen. Die Arroganz kommt daher, dass wir sehen, welche Bretter ihr vor den Köpfen habt, weil ihr nicht seht, dass sich ohne euer Dazutun plötzlich Leute organisieren, an die ihr überhaupt nie gedacht habt. Und zwar in einer Zahl, die ihr für den Anbruch der Morgenröte halten würdet, wenn es sich um Arbeiter handeln würde. Genossen, eure Veranstaltungen sind unerträglich. Ihr seid voll von Hemmungen, die ihr als Aggression gegen die Genossen auslassen müsst, die etwas Dummes sagen oder etwas, was ihr schon wisst. Die Helke Sander, das ist ja eine Dokumentarfilmerin, die hatte dann dieses Referat oder diesen Beitrag gehalten und ich weiß nicht mehr, ob das da in... Die hatte diesen Vortrag da... Beitrag abgeliefert und dann war jetzt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Sagt da jetzt jemand was zu? Kommt da jetzt was? Gibt es da jetzt irgendeine Antwort? Es gab keine. Und dann flog diese, dann flog eben diese berühmt-berüchtigte Tomate, die den Hans-Jürgen Krahl allerdings nicht am Kopf getroffen hat, sondern ist ein bisschen daneben gegangen, aber das auch wieder, warum erzähle ich das? Ich habe ja in der Einladung gesagt, dass eben auch dieser, auch Rudi Dutsch, weder Rudi Dutschke, der, soweit ich ihn aus seinen Biografien kenne, noch im ehesten auch noch schon mal ein Bewusstsein auch hatte für die Geschlechterproblematik, fürs Patriarchat, hat jedenfalls relativ schnell da so ein paar Sachen zu gesagt. Aber auch Kral wusste einfach darauf nichts zu sagen. Und ich habe ja schon in der Einladung zur Veranstaltung gesagt, ja, für den Moment ist natürlich so ein Verstummen auch, ich glaube, historisch angemessen. So. Also da für den Moment jedenfalls keine Antwort zu haben als Mann, wenn man plötzlich, man hält sich für einen Revolutionär, man will die Verhältnisse umstürzen und von einem auf den anderen Moment, wenn man einigermaßen klar im Kopf ist, muss man zur Kenntnis nehmen, ich bin der Klassenfeind. Stehe hier auf der falschen Seite. Ist natürlich erstmal starker Tobak. Wozu ich eben kommen will, ist im Grunde nur zu klären, weil das taucht auch in dem Text, das ist da ja auch im Tristessa, da wird ja gesagt, das war ganz wohltuend, dass die Männer dann nichts gesagt haben, dass sie mal zugehört haben nicht so eine Diskussion geführt haben, in die dann keine Frau sich mehr einmischt, sondern sie haben überhaupt nichts mehr gesagt. Aus meinen eigenen Erfahrungen, und das betrifft allerdings mehr Selbsterfahrungsgruppen, kann ich euch aber sagen, dieses totale Hin- und Her-Switchen zwischen entweder ziemlicher Dominanz, so, die anderen an die Wand reden und so weiter, und völligem Verstummen ist eine Sache, mit der ich auch irgendwie dann einige Zeit zu tun hatte, an mir selbst. Also da sage ich schon mal, okay, dass die da so ein bisschen sich zurückhalten und so weiter, das ist sicher in Ordnung. Aber 30 Leute, einen ganzen Abend und 45 Jahre, nachdem das erste Mal einer da so vom Kopf geschlagen war, so, er soll richtig verdattert gewesen sein. Was will ich damit sagen? Mal die Klappe halten und abdanken war die einzig mögliche Reaktion von Männern irgendwie 1968. Nur man kann nicht 20, 30, 40, 45, 50 Jahre abdanken, Klappe halten und nichts sagen. So, und die Thesenpapiere rumgehen, weil jetzt steige ich in die Thesenpapiere ein. Nenn jetzt nochmal die entscheidenden Punkte, die ich da nennen wollte. Was haben wir denn? Viertel nach acht. Dann kann ich sie ja doch ganz in Ruhe durchgehen. Weil da wird dann vielleicht, ich habe den Eindruck, ich bin etwas unstrukturiert, verliere mich ein bisschen im freien Reden, nicht? Ja?
Sonst können wir da zusammen aber.
Naja, gut. Nein, inhaltlich habe ich da so von den Papieren habe ich da einen Haufen Blätter rumliegen und so, aber und bin recht stark von meiner Struktur abgewichen, aber ich glaube, es macht nicht unbedingt was. Komme ich dann, glaube ich, doch wieder auf das zurück, wo ich den Vortrag mit beschließen wollte, wo ich dann in die Diskussion mit euch kommen wollte. Ich habe euch diese 10 Thesen zu Männer und Emanzipation mitgebracht. Ich sage zu dem Bild, kann ich gerne in der Diskussion nochmal was sagen. Das hat natürlich auch damit zu tun. Ich lese sie ja doch mal vor und dann sage ich kurz mal was dazu. Erste These. Anders als die gleichnamige von der Spitze gelenkte und gewalttätige Kampagne der Capechinas, setzte die zweite Frauenbewegung im Westen eine Kulturrevolution in Gang, die diesen Namen verdient. Kurze Anmerkung jetzt dazu. Die Kulturrevolution war das, was sich die maoistischen K-Gruppen der 70er Jahre vor sich hertrugen und besangen. Die Kulturrevolution in China. Ich bin der Meinung, dass die feministische Bewegung im Westen seit 1968 eine tatsächliche Kulturrevolution war. Das in China war eine gelenkte es war eine gelenkte, von der Spitze der KP Chinas hervorgerufene Kampagne. Nichts weiter. So richtig?
Die Hälfte des Himmels ist weiblich, sagten sie.
Genosse Dara, müssen wir gleich nochmal gründlich darüber diskutieren. Das ist aber wichtig, tatsächlich auch nochmal anzumerken, diese Leute, die in den 70er Jahren die Kulturrevolution im Munde führten, einer von denen, Joscha Schmiere, sitzt heute im Außenministerium, der hat nicht nur, damals in den 70er Jahren hat er behauptet, wir und unser kommunistischer Bund Westdeutschland und diese Studenten da und diese Gammler und so und diese ganze Bewegung da, diese Langhaarigen, mit dem haben wir vom Kommunistischen Bund Westdeutschland nichts zu tun. Das muss Zufall sein, dass es die da gegeben hat und dass es uns jetzt gibt. Das war, er hat sich aus dem Problem raus definiert, oder diese maoistischen Gruppen haben sich aus dem von den Frauen geworfenen Problem raus definiert, indem sie gesagt haben, das, was da passiert ist, das ist im Grunde gar nicht passiert. Es war zumindest kein politischer Vorgang. Und es war vor allem keiner, der irgendwas mit uns zu tun hat. Männliches Rausdefinieren aus dem Problem, aus der Klemme, in die wir Männer kommen mussten 1968. Oder wenn wir dann eben Männer wurden. Für mich war Einstieg 1977 so. Und da lief das alles schon so ein bisschen, habe ich ja gesagt. Also so richtig aus eigener Anschauung und aus eigener Erfahrung kann ich dann eben hauptsächlich aus den 80er Jahren. Erste These vorbei, die ist insofern spannend, als ich dem Ollen Mao seinen Revolutionsbegriff abkneifen will.
Die Fragen zu den Thesen kommen später oder jetzt? Oder?
Nee, ich mache die Thesen zu Ende und dann steigen wir einfach in die Diskussion ein.
Und dann sind Thesen oder? Von dir?
Ja, das sind meine Thesen, ja. Okay. Meine Thesen zur Diskussion. Diese Referenzen an die Frauenbewegung Punkt 2 und 3 überspringe ich jetzt. Da führe ich im Grunde das nochmal aus mit der politischen Bedeutung, die ich der Frauenbewegung da zuordne. Vierte These. Bewussteren Männern, denen feiste Ignoranz und trotziges Verharren in der alten symbolischen Ordnung keine Option war, blieb im Grunde nichts als die traurige Einsicht in die Tatsache, dass nicht nur in ihrer gesellschaftlichen Stellung, äußerlichen Attributen, sondern mit Haut und Haaren auf der falschen Seite zu stehen und als Herrenklasse in der Gesellschaft und als patriarchaler Mann in seinen Beziehungen abzudanken. Mal die Klappe halten im Tristessa, Klammer zu. Fünfte These. Der logisch nächste Schritt, grundlegende Selbstreflexion und Selbstveränderung, wurde vereinzelt und im Privaten angegangen, war aber praktisch nicht öffentlich vermittelbar. Der es versucht hat, öffentlich zu vermitteln, das war vor allem eben der schon genannte Volker Ellis Pilgrim, der gegen, ich glaube 1977, dann sein Manifest für den freien Mann veröffentlicht hat. Es ist ein Manifest, das allerdings ohne die Gefolgschaft geblieben ist im Wesentlichen. Und ich lege das eigentlich jedem Mann sehr ans Herz, mal zu lesen. Einfach, weil es auch das politische Manifest für eine profeministische Männerbewegung war, die es da nicht gefunden hat. Sechste These. Jetzt kommt es unangenehm. Jetzt wird es... Sechste These, die öffentliche Bühne beherrscht seitdem und weithin die Figur des Softies. In der Unangreifbarkeit seiner eingefrorenen Verunsicherung, seines leisen, an der Oberfläche verharrenden Ja-Sagertums. In gewisser Weise macht er es den sich emanzipierenden Frauen schwerer, als der immerhin noch kantige und sich angreifbar machende ungebrochene Pascha-Typ, wie was weiß ich, ein Lafontaine, aber von dem man jetzt ja auch sieht, er kommt ja auch nicht mehr weiter. Ne? Ich habe mich mit dieser These richtig schwer getan, weil ich damit auch irgendwie immer noch zu kämpfen habe, sage ich mal. Schluss. Siebte These und vielleicht, aber die siebte These ist auch schon eine, geht auch an diese Softie-Reaktionsweise. Mache dir klar, wenn du dagegen anfängst aufzustehen, dann läufst du auch auf Tabus, dann läufst du auch auf eine, dann läufst du in Paradoxien und in Widersprüche und so weiter und so weiter. Und siebtens, und das hat mir die Arbeit hier, die Vorarbeit für den Abend so schwer gemacht, das Schweigen über die Männerfrage empfinde ich als ein tiefsitzendes Tabu. Gestern ist mir noch gekommen, dieses biblische Wort vom wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Es geht aber nicht darum, dass ich Steine werfen will. Ich bin weder der Erste noch will ich Steine werfen. Steine geworfen habe ich ganz wenige am Anfang der 80er Jahre. Das ist irgendwie nicht mehr dran. Und damit komme ich zu der Diskussionskultur oder zu der Kritikkultur, der Diskussionskultur, die eine zukünftige Organisation entwickeln muss. Nicht nur aus diesen Verstrickungen, um die es jetzt gleich geht, da gibt es noch andere Gründe für, aber jetzt muss ich gucken, ob die Überleitung zwischen den Einzelnen, ob das ganz klar ist. Ich behaupte, ich musste ein Tabu überwinden, um diese Veranstaltung zu halten. Und ich denke, dass wir eine Form von politischer, ich mache weiter mit der achten These, ich glaube, es ist doch klar. So, achtens, um den Sturz des Patriarchats auch für Männer politisch ansprechbar zu machen, müssen wir eine Plattform sozialer, emphatischer Bindung von gegenseitiger Anerkennung in der je eigenen Verstricktheit und Widersprüchlichkeit schaffen. Neuntens, die Organisationsfrage ist beim jetzigen Stand der Verhältnisse also eine Frage der Entwicklung von Organisationskultur, einer freundschaftlichen Kritikkultur, der radikalen Bereitschaft zur öffentlichen Reflexion. Der letzte Satz muss ich dann vielleicht nochmal. Anders ist gültiger Zorn nicht wieder zu haben. Den lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und den Punkt 10 lasst mir vielleicht für nochmal so einen zweiten Einstieg in die Diskussion, weil dieses 8. und 9., ist mein Einsatz für diese Frage von, wie organisieren wir uns zukünftig in einer emanzipatorischen Bewegung? Und 10 ist wieder programmatisch und ist für mich heute Abend eigentlich sekundär. Im Grunde bin ich da mit 9 erstmal an dem Punkt, wo ich hin wollte in meinem Vortrag. Und vielleicht ist es vielleicht, ich gucke jetzt, wie sich es entwickelt und kann ja nochmal sagen, okay, lass uns nochmal mit nochmal 10 arbeiten, wenn wir mit den ersten 9 Sachen nicht klarkommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und dann muss ich kurz ein bisschen Luft holen und dann gucken wir mal. Genau. Günther, du machst einmal die Stopptaste.